Also Heinz Spindler heißt mein Name. Ich bin verheiratet mit der Ute. Die musste sich sorgen dafür, dass er nach Kirch-Ehrenbach kommt. Irgendwie. Und da ist er jetzt beim Gottesdienst. Und wir sind ja da eigentlich angesiedelt. Wir reisen viel, meine Frau und ich, in Deutschland, im Ausland und sind oft in Serbien unterwegs. Da lebt man auch für eine gewisse Zeit in Serbien und da sind wir immer wieder dort und dienen dort einfach verschiedensten Gemeinden, verschiedensten Organisationen, die dort für Menschen da sein möchten, um diese Versöhnungsbotschaft von Jesus kennenzulernen. Und diejenigen, die es schon kennen, dass sie vertieft werden in diese Botschaft in Christus. Wir haben 3 erwachsene Kinder, wir haben 8 Enkelkinder mittlerweile. Und unsere jüngste Tochter, die ist noch nicht verheiratet, die lebt in Athen. Die arbeitet dort mit Migrantinnen, die dann meistens dann irgendwann hier in Deutschland stranden. Und da versucht sie dann schon vor Ort, ihnen einfach das Evangelium mitzugeben, damit, wenn sie dann hier ankommen, dass sie wenigstens einigermaßen wissen, wo es lang geht. Ne? Und dann hoffentlich Menschen finden, die ihnen das Evangelium weitererzählen und ihnen weiterhelfen, in Christus letztendlich Wurzeln zu finden fürs Leben. So ist ein bisschen unser Leben. Wir kommen ursprünglich aus dem Frankenwald, lebten dann eine Zeit lang in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir ein bisschen Deutsch gelernt. Gell, so sagt man das. Aber zum Beispiel gelernt, dass man nie fragt, sondern immer fragt. Und so Wortwendungen wie die Menschen, die wo, dass es das gar nicht wirklich gibt in der deutschen Grammatik. Ne? Aber es ist auch spannend. So. Aber das ist ja schön in Deutschland. Das ist schon schön, wenn wir zusammen sind. Gell? Wenn wir feischer würde zusammen sind. Gell? So ist das einfach klasse. Das ist ja auch schön, das ist echt schön, so diese Dialekte, die ja auch was ausmachen, auch ein bisschen so den Typus des Menschen. Jetzt war ich in der Steiermark die letzte Woche und habe da eine Bergfreizeit gehabt bei den Fackelträgern, für die wir auch lange arbeiteten. Und das fand ich dann auch schön, wenn die Steirer sagen, Mensch, die Franken, die hören wir so gerne sprechen. Das ist so wahrscheinlich, weil die Steiermark mal fränkisch besetzt war. Unter Karl dem Großen. Hat sich ein bisschen was gehalten bei ihnen. So ist, jo. Soweit mal. Mir kam das, so diese Kraft des Heiligen Geistes in einer zornigen Welt. Das beschäftigt mich in letzter Zeit. Ich merke das in letzter Zeit so, wenn ich herumreise auch, es gibt viele enttäuschte und auch viele zornige, bittere Christen auch. Ärgerlich. Ärgerlich über die Politik. Ärgerlich manchmal die Singles, die, bei denen es auch sein kann, dass da halt das nie so wird, wie man sich das gewünscht hatte im Leben. Und man sich fragt, was habe ich denn verkehrt gemacht? Ne? So mit 35 sagt man dann noch ungefähr, okay, das ist vielleicht nochmal die letzte Chance, gell? Last try und das ist aber gar nicht zum Lachen, weil es tatsächlich Menschen gibt, die sind dazu berufen, dass sie alleine sind und es gibt Menschen, die sind nicht dazu berufen. Und dann kann das schon manchmal das Leben schon ganz schön beeinträchtigen auch. Wir sagen zwar, naja, was hast du denn? Du hast doch eigentlich alles, ne? Aber nee, ich habe nicht alles. Ich habe nicht das, wonach sich eigentlich so mein Herz sehnt. Und das ist ja auch das ist eigentlich so ein gesellschaftliches Phänomen mittlerweile geworden, besonders jetzt auch hier in Deutschland. Dieses immer später heiraten, wenn überhaupt, und dann wir haben immer mehr Menschen, die wirklich alleine sind. Und das macht schon was mit Menschen, auch wenn ich eigentlich einen anderen Wunsch im Herzen trage. Und dieser Wunsch, einen Partner zu haben, Partnerin zu haben, das ist ja kein verkehrter Wunsch. Das ist ja vom Schöpfer angelegt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und von daher wird mir das auch immer ein bisschen bewusster. Es gibt verschiedenste kleine Dinge, die unser Leben dann zu einem Leben machen, das manchmal so eine Unzufriedenheit widerspiegelt. Und dann kommen natürlich viele, viele äußere Einflüsse auch noch mit dazu. Die Medien tragen ihren Teil auch noch mit dazu bei. Da hört man ja kaum was Gutes. Wer würde hören, dass heute, während wir hier sind, im Iran die schnellst wachsende Gemeinde Jesu weltweit ist? Das kommt in keine Nachrichten dran. Nirgendwo. Das wirst du gar nicht hören in den Nachrichten, dass in Afghanistan ganz viele Menschen jetzt zum lebendigen Glauben an Christus finden. Das hört man nirgendwo. Okay. Und man hört es auch nirgendwo, dass jetzt während die Kämpfe sind in der Ukraine und zwischen Russland und Ukraine, dass in diesen Kämpfen Soldaten zum Glauben finden an Jesus. Weil es treue Menschen dort gibt, die einfach die Gideon-Bibel weitergeben. Oder eine andere Bibel, ne? Steht ja überall das Gleiche drin. Also, es ist spannend, das hören wir ja nicht. Wir hören nur, bad news are good news. So ist es ein bisschen, ne? So sind ja auch die Medien aufgebaut. Und vieles von dem, wir hören ja nur Halbwahrheiten, manchmal nur Viertelwahrheiten, manchmal nur gar keine Wahrheiten, ne? Ganze Lügen, aber die werden gut broadcastet, die werden gut vermarktet und dann stehen sie erstmal da und das macht ja auch was mit uns. Und dann fahre ich morgens an der Tankstelle vorbei und dann ist schon sowieso wieder Zappentuster, ne? Wenn ich denke, oh Mann, in Mühlacker kann ich 5 Cent günstiger tanken als in Volkheim. Was für eine ungerechte Welt. Also es gibt so viele Elemente, die was mit uns machen auch. Und wie es dann sollen ja, das finde ich so schön, auch das Lied der Lieder singen. Es war eine schöne Betonung, es war eine tolle Einleitung. Das Lied des Herrn sollen wir ja singen. Und so sagte Herr Jesus seinen Jüngern in der Apostelgeschichte, ich lese uns mal in Kapitel 1 ab Vers 4 bis Vers 8. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist auch interessant, dass das eine ist, dass Jesus darauf hinweist, offensichtlich muss es einen Zeitpunkt geben, in dem das wiederhergestellt wird. Aber darum geht es bei euch gar nicht, sagt er zu ihnen. Das müsst ihr gar nicht wissen. Er sagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Das müsst ihr wissen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das müsst ihr wissen. Das müsst ihr wissen. Und ihr müsst wissen, ihr werdet erst meine Zeugen sein können, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch gekommen ist. Weil bis zu dem Zeitpunkt waren sie nur Mitläufer gewesen, die Jünger. Bis zu diesem Zeitpunkt der Geistausgießung haben sie eigentlich relativ wenig verstanden, außer das, was sie aus den Schriften Israels kannten vom Messias, einigermaßen. Aber irgendwie so richtig wirklich verstehen konnten sie das alles gar nicht so. Das ging nicht so richtig tief rein ins Herz. Es blieb vieles so an der Oberfläche bei ihnen stecken. Sehr interessant, wir vergleichen uns ja manchmal gerne, wenn wir zum Beispiel die Evangelien durchpredigen, vergleichen wir Menschen uns manches Mal gern so mit dem Petrus, der eben die große Klappe hatte und der mal zu schnell davon daher redete und der aus dem Boot stieg und auf die Wellen guckte und unterging und der Herr Jesus zugegriffen hat. Aber wir vergleichen uns eigentlich relativ wenig gerne mit dem Petrus, der neues Leben durch den Heiligen Geist fand und letztendlich dann als ein Märtyrer gestorben ist. Der die Petrusbriefe schrieb und dann letztendlich auch so diesen Hinblick auf Christus immer wieder dieses neue Leben in Christus. Das ist echt spannend oftmals, merke ich, mit dem Petrus, also mit dem Vorgeistausgießungsprozess Petrus, da kann sich fast jeder irgendwie vergleichen. Stimmt, das passt. Aber mit dem Petrus dann, als der durch den Geist Gottes dann das erlebt hat, was Jesus dann eben sagte, jemand anders wird dich binden. Und die Schrift sagt uns, da deutete Jesus schon den Tod an, mit dem der Petrus sterben wird. Mit diesem Petrus finde ich interessant, das hört man oft wenig, so kann man sich kaum identifizieren. Aber das ist dieses neue Leben in Christus. Dieses Menschen zu sein, die wirklich ganz tief aus dem Herzen heraus diese Gewissheit haben, ich bin versöhnt durch das Lammesblut mit dem lebendigen Gott. Ein versöhnter Mensch. In einer unversöhnten Welt und in einer unversöhnlichen Welt. Es geht nicht. Merken wir, das ist seltsam eigentlich, was los ist in dieser Welt. Ne? Und wir, dank der Medien, haben wir eben das Große, was uns ablenkt von uns selbst. Und manches Mal sind wir doch auch selbst vielleicht unversöhnte Menschen. Unversöhnt mit unserer Vergangenheit. Unversöhnt mit der Gegenwart. Deswegen auch keinen Blick wirklich für die Ewigkeit, weil ich einfach nur kämpfe. Unversöhnt mit meiner Familie. Unversöhnt mit Geschwistern in der Gemeinde. Kann sein. Ist möglich. Muss nicht sein, aber es kann sein. Unversöhnt einfach mit der ganzen Biografie meines Lebens. Ist möglich. Und wir sind berufen dadurch, dachte ich, diese Kraft des Heiligen Geistes in einer unversöhnten Welt das Zeugnis der Versöhnung zu leben. Und es geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Apostel Paulus, der wird mal in 1. Timotheusbrief kurz anreißen, wie alles noch werden wird. Und wir würden sagen, das war schon immer so, ne? Aber das hat tatsächlich Steigerungspotenzial. Also das Böse hat Steigerungspotenzial. Das sieht man schon im ersten Buch Mose, wenn Gott das Herz des Menschen ansah und er sagte, es ist böse von Jugend auf. Dieses Wort im hebräischen Grundtext bedeutet böse, es bedeutet eine kontinuierliche Verbösung des Herzens. Also es hat Steigerungspotenzial, sagt der lebendige Gott, auch über das menschliche Herz. Im Bösen richtig zu wachsen und das Böse heranwachsen zu lassen. Und so sagt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Man könnte auch das Wort übersetzen mit fremd. fremd dem Guten, weil ich nicht weiß, was ist eigentlich das Gute. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also es ist so in dieser Welt, wie man es feststellt. Ne? Ich habe jetzt gedacht, jetzt ist Annafest, ich weiß gar nicht genau, was das wirklich ist. Ne? Ich habe mir immer sagen lassen, so ein Kellerfest. Aber die Anna, die heilige Anna, um die es ja eigentlich wirklich geht beim Annafest, über die will ich auch mal predigen. Das ist interessant, so würde wahrscheinlich sagen, wenn ich darauf gehe auf das Annafest und die Leute fragen würden, so mal, oder in die Masse brüllen, seid ihr alle Christen, dann würden wahrscheinlich 90% ja rufen, ne? Garantiert, gehe ich jetzt mal davon aus, ne? Und die meisten davon, die rufen ja, wissen gar nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch nicht das Schlimme, wisst ihr? Schade ist, dass sie keine Ahnung haben. Das ist das, was schlimm ist. Das ist schade. Und wir sind berufen in dieser Welt. Jesus sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft. Das bedeutet, er sagt, dadurch habt ihr die Voraussetzungen, um Zeugen von der Versöhnung zu sein in dieser Welt. Um das geht's nämlich. Zeugen von der Versöhnung, was es bedeutet, dass ein Mensch wirklich versöhnt ist mit Gott. Jesus Christus wird uns durch den Petrus mitteilen lassen, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wozu denn? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Dafür. Nicht, dass ihr schrullige Menschen seid, die sich irgendwie versuchen, so gut wie möglich durch das Leben zu schlagen und so sauber wie möglich zu bleiben. Das ist eh ein Ding der Unmöglichkeit, ihr Lieben. Wir haben die Tage, war ich in so einer Klettersteigwoche und wenn ich den Berg raufgehe, da merkt man manchmal, jetzt hat man gerade so die neuen Kleidung an, ne? Und manche kaufen ja extra dafür ein, wenn sie mal zu so einer Woche kommen. Und dann versuchen sich manche so ein bisschen so fern wie möglich des Berges zu halten, aber es geht nicht. Es geht nicht. Und am Ende der Woche sind manche Kleidungsstücke zerrissen und manche halt schmutzig. Es ist eben so. Auf diesen Klettersteig des Lebens, da wird man halt auch schmutzig, der bringt Blasen mit sich. Da reibt man sich die Knie auf. Und ihr seid, sagt der Herr Jesus durch den Petrus, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und er konnte sich ja damit einschließen, der Petrus. Er hätte vielleicht sagen können, gut, ich habe gedacht, ich gehöre zum Volk Gottes dazu, Israel, aber dann habe ich den Messias kennengelernt und stellte fest, es geht um mehr als nur geografisch und biologisch zu einem Volk zu gehören. Da benötigt es den Geist Gottes, dass ich zum Volk Gottes gehöre. Und warum gehöre ich zum Volk Gottes? Um in dieser Welt die Tugenden, eigentlich das Wort heißt, die Wohltaten dessen zu verkünden, der mich gerufen hat, ihm nachzufolgen. Und in dem dann auch zu leben. Also Menschen, die von der Gnade eingeholt wurden, Menschen, die durch Gnade, allein durch Gnade glauben. Und Menschen, die berufen sind, der Gnade zu glauben. Und das ist auch spannend, ihr Lieben. Wir würden vielleicht heute Morgen sagen, wenn wir Jesus-Menschen sind, dann würden wir heute Morgen sagen, klar, von der Gnade eingeholt. Wir würden heute Morgen auch sagen, klar, allein durch Gnade glaube ich. Aber die Frage ist, glaube ich der Gnade auch? Glaube ich der Gnade auch? Vertraue ich der Gnade Jesu? Dass mein Herz so bewegt ist davon, ein Zeuge der Versöhnung zu sein. Dieses Lied der Lieder zu singen, finde ich schön. Das war ganz toll, wie er das, toll auch der Vortrag. Wirklich dieses Lied der Lieder zu singen in dieser Gesellschaft, in der Welt, in der wir leben. Dieses Lied der Lieder. Und letztendlich ist es ja auch eine große Sache, dass durch diesen Heiligen Geist auch in unser Herz etwas hineinfällt, was der Mensch von sich aus nicht hat, nämlich diese Ergabeliebe. Das geschieht durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Das geht jetzt nicht nur einfach nur um Blitz und Donner und Gesundbetung und dies und das, dass die Lahmen aus den Rollstühlen aufstehen. Das empfinde ich, ist so All-Inclusive-Package, ne? Aber um was es grundsätzlich erstmal geht, Zeugen der Wohltaten Gottes zu sein, ein Mensch zu sein, der tatsächlich von dieser radikalen Liebe Gottes in Christus gefangen genommen wurde. Das ist eine unglaubliche Kraft. Diese platzregende Liebe Gottes, der Apostel wird schreiben in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also er sagt, das kam in unser Leben ausgegossen, dieses Wort im Grundtext kann man nennen, wie ein Platzregen eingeschlagen. Wie es gestern einfach, wumm, runterhaut. Ob du jetzt das willst oder nicht, das ist Batsch. Und dann stehst du einfach draußen auf der Straße oder wir die Woche in der Silbercar-Klamm und dann haut es einfach runter. Und dann fragt keiner, ob du noch am Berg bist oder nicht. Und dann bist du durchnässt. Das ist der Gedanke von dem, was der Paulus sagt. Durchnässt, durchdrungen von der Liebe Gottes. Also mit anderen Worten sagt er, das ist so eine tolle Voraussetzung für die Jesus-Menschen, von denen Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Das geht interessanterweise, es geht fast einfacher, ich nenne es jetzt mal, es ist nicht despektierlich, nicht abwertend, ja. Aber es geht fast einfacher, sich um Obdachlose zu kümmern und um Migranten zu kümmern, als sich um seine eigenen Glaubensgeschwister zu kümmern. Das ist interessant. Dass Menschen plötzlich Liebe haben für Menschen, denen es sozial ganz, ganz schlecht geht, aber in der Gemeinde miteinander, ach komm, lass es. Da brauchst du gar nichts mehr sagen bei denen, gell? Das ist immer das Gleiche. Da gehe ich zu denen, die mich wirklich brauchen. Aber der Herr Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, das heißt, dieses Wort heißt autoritativ, vollmächtig, ernsthaft sage ich euch das, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, ist auch spannend, dieses vollumfänglich wahrnehmen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich glaube wirklich, die Jünger, als sie das hörten vom Herrn Jesus in Johannes 13, dachten die, oh, was sagt denn der für ein Zeug? Das können wir ja gar nicht, so wie der uns liebt. Das können wir ja gar nicht. Manches haben sie eh nicht verstanden. Aber dann plötzlich, als der Geist Gottes ausgegossen wurde, das ist auch, wisst ihr, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Dass diese radikale Ergabe Liebe ins Herz des Menschen fällt. Und der Mensch versöhnt es mit Gott und eine radikale Liebe, unsagbare Liebe, unerklärliche Liebe hat, plötzlich versöhnt zu leben. Und ich glaube mehr und mehr, dass in der fortschreitenden Verbösung dieser Welt, auch der zornigen Welt, der Bitterkeit in dieser Welt, dass das eine wunderbare Berufung ist für Jesus-Menschen. Ich habe zwei Beispiele. Wir arbeiten mit jemandem zusammen, der heißt Yasser Erik. Die machen viel Arbeit unter Muslimen. Und er war in Ägypten gewesen, an einer sehr radikalen muslimischen Stelle dort. Und da gibt es eine kleine Gemeinde in der Stadt auch. Und nach dem Freitagsgebet kamen die Muslime auf die Gemeinde zugerannt und wollten die niederbrennen. Und der Yasser war dort in der Zeit mit dem Pastor zusammen und fragte ihn, was ist denn da los? Und dann sagt der Pastor, der auch ein Konvertit war, aus dem Islam konvertiert ist und mit Christus lebt, der sagt, ja, das ist halt so typisch Muslime, ne? Und war unflätige Worte gesprochen. Und die kommen halt, weil wir Mohammed verunglimpft haben. Ne? Und da gibt es ja jede Menge Aussagen über Mohammed, die man dann so hört und die man dann auch mal so aufnimmt. Und dann sagt der Yasser zu ihm, das ist nicht unsere Aufgabe, den Mohammed zu verunglimpfen. Unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir darüber gehen zu dem Hodja an der Moschee und du bittest ihn um Vergebung. Und das wollte der erst nicht machen. Sagt er, weißt du nicht, ich war Muslime und der Yasser war ja auch Muslime. Der weiß, was das bedeutet. Er hat selbst Christen verfolgt. Aber er sagt, es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu verunglimpfen. Unsere Aufgabe ist, Versöhnung zu leben. Und dann hat sich dieser Pastor rufen lassen und ist mit ihm hingegangen zu dem Hodja und hat ihn um Vergebung gebeten, dass er Mohammed verunglimpft hat. Und hat ihm das gesagt, das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe, Mohammed zu verunglimpfen. Ich muss eigentlich noch nicht mal irgendwas wissen über Mohammed, wisst ihr? Ich muss nur Jesus kennen. Und Jesus hat nie jemanden verunglimpft. Nie. Weil er ja weiß, der Mensch braucht ein neues Herz, damit er überhaupt in Form kommt. Dass er überhaupt fähig wird zu empfangen, was Gott wirklich will vom Menschen. Ohne das geht's nicht. Ohne das geht's nicht, ihr Lieben. Und diese Ergabeliebe scheint so radikal zu sein, und die ist ja auch, die ist so radikal geworden am Kreuz von Golgatha, um einen Menschen zu versöhnen mit Gott. Und wenn er versöhnt ist mit Gott durch den Heiligen Geist und glaubt an das Blut, das von Christus vergossen wurde am Kreuz von Golgatha und glaubt an die Kraft der Auferstehung, dann kann er zu dem Menschen werden, den Gott wirklich will. Und anders geht's nicht, ihr Lieben. Und so hat die Gemeinde Jesu, glaube ich, echt diese Berufung in dieser Welt. Meine Frau und ich haben noch mitgearbeitet in Deutschland in der Arbeit für straffällig gewordene junge Männer. Das ist so eine staatliche Arbeit, aber ganz bewusst unter christlicher Regie in Leonberg bei Stuttgart. Und da kamen viele junge muslimische Männer jetzt, kommen ins Knast in Deutschland. Na, ist halt so. Die sind unbegleitet, die sind hier und die machen halt irgendwas, die Burschen. Ne? Ich habe auch früher irgendwas gemacht, wenn ich dafür immer erwischt worden wäre. Ne? Da wäre ich wahrscheinlich auch in der Jugendstrafanstalt gelandet. Also nach heutigen Ermessen. Damals hast du halt ein paar hinter die Ohren bekommen. Ne? Wie ja immer. Aber da war ein junger Mann, denke ich auch noch, ich war dafür verantwortlich, die Gottesdienste zu leiten für die Burschen. Und da hast du halt Burschen vor dir sitzen, ne? Die haben so viele Interessen, aber kein Interesse am Gottesdienst. Und da war gerade einer besonders dabei, an den erinnere ich mich so, kam aus Syrien und der hat ständig gestört, ständig. Und immer seine Basecap drauf gehabt, so ein ganz cooler. Und dann wollte ich auch mal ganz cool sein, ne? Habe ich gemerkt, das bringt auch nichts. Aber ich bin mit dem nicht fertig geworden, mit dem Burschen nicht. Und dann plötzlich sagt der Herr Jesus wirklich so richtig zu mir, das war tatsächlich so, bete für ihn. Und da habe ich festgestellt, stimmt ja eigentlich, Jesus, für den bete ich gar nicht. Ich ärgere mich über ihn, das stimmt. Und dann begann ich für ihn zu beten. Und dann kam Sonntag und ich stand im Eingang, habe die Jungs alle begrüßt und die anderen Gäste. Und dann kam er und ich habe plötzlich so eine unglaubliche Freude im Herzen gehabt, dass der kommt. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, es ist so schön, dass du da bist. Und das war jetzt nicht einfach nur gesagt, das kam aus mir selber raus. Also ich kannte mich selbst gar nicht mehr. Weil die Liebe von Jesus kenne ich nämlich eigentlich auch nicht wirklich. Da bin ich gerade dabei, selber das richtig zu entdecken, auf diese Tiefe, die dahinter steckt. Und der Kerl hat seine Basecap drauf gehabt und dann guckte mich plötzlich an. Der war völlig verzaubert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das endete darin, dass sie mich einluden, dann zu ihnen zum Essen zu kommen in ihre Wohngruppe. Wollten diskutieren mit mir, Islam und Christentum. Und dann kam ich, sie haben gekocht, er schaut mich an und fragt, warum bist du jetzt nochmal da? Dann sagte ich, weil ihr diskutieren wolltet. Ne? Dann sagte er, beginn du mal. Dann sagte ich, ich will ja gar nicht diskutieren mit euch. Was soll ich denn diskutieren? Islam und Christentum. Was soll ich diskutieren? Also so geht es mir wenigstens. Ne? Wer es will, tipptopp, aber so geht es halt mir. Und dann saßen wir dort und dann plötzlich sagt er zu seinen Jungs, ihr geht jetzt mal alle raus, ich muss mit dem Heinz alleine sprechen. Ne? Und dann spricht er mit mir und sagt, schaut mich an und sagt, ich bin so stolz im Herzen. Es hat mich ins Gefängnis gebracht. Wie verändere ich das, diesen Stolz? Plötzlich sagt es dieser junge Mann zu mir. Und dann kam er auf Jesus. Und er ist ein Jesusmann geworden. Aber es geschieht nur dadurch, wisst ihr, dass Jesus mir deutlich macht, du bist versöhnt, Heinz. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich denke wirklich, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Zeugen sein in dieser Welt, was es bedeutet, versöhnt mit Gott zu sein. Das Lied der Lieder zu singen. Ich komme wieder auf das Lied zurück, weil es so schön ist. Ihr solltet es am Schluss nochmal singen. Das habt ihr so schön gesungen. Also ich will das Programm nicht durcheinander bringen, aber ich weiß ja, bei uns in Deutschland, wir haben immer ein Programm. Ne? Aber es ist so toll, das war gewaltig. Und das auch als Jesus-Menschen untereinander, wisst ihr? Das sagt Jesus, ich will das, dass ihr einander liebt. Und das, was ich will, das mache ich auch möglich bei euch. Durch meinen Heiligen Geist. Und ich sage euch gleich noch dazu, und die Welt wird daran erkennen. Und das ist ja auch das Geheimnis. Nicht an großen Gequatsche in dieser Welt. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort jetzt mal nutze. Ne? Und da ist ja so viel bla bla bla, auch christliches bla bla bla. Die einen sagen, das stimmt gar nicht, die anderen sagen, das stimmt. Aber diese Kraft, die da dahinter steckt, sagt der Herr Jesus, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist interessant. Nicht an dem, wie clever ihr alle seid und wie wortgewandt. Und wie feurig ihr im Reden seid, sondern ich möchte es mal so formulieren, wie feurig ihr wirklich in dieser Liebe Christi unterwegs seid. Zueinander, untereinander, miteinander. Zamm. Das ist Feische, sagen dann die Leute. Zamm. Und da geht kein Blatt dazwischen. Zamm. Durch deine Liebe, Christus. Durch deine Liebe. Und das wäre so für mich der Schluss, wisst ihr, mit einer Frage auch zu schließen. Ist das tatsächlich Realität, wisst ihr, unter uns? Und wenn wir sagen ja und das auch glauben, dann kann es ja auch sein, dass aber das zwischen verschiedenen Geschwistern, eventuell, ja, ich habe nicht nachgefragt, eventuell hier in diesem Raum zwischen Geschwistern eben nicht Realität ist. Zusammen. Aber der Herr Jesus sagt, das ist möglich, wenn er euch meine radikale Liebe ausliefert. Und das ist halt immer so eine Sache. Der müsste loslassen. Das war jetzt auch schöne Übung wieder am Berg. Manchmal einfach loslassen, dass du weiterkommst. Tatsächlich. Wenn du dich festhältst an deinen Felsblock, dann kommst du nicht weiter. Du musst manchmal loslassen und dich einfach in deinem Seil sicher fühlen, um dann weitergehen zu können. Und manches Mal halten wir an der Vergangenheit so fest, dass wir nicht weiterkommen. An vergangenen Erlebnissen, Enttäuschungen, dass wir nicht weiterkommen. Aber die Liebe Christi, die wird man nur erleben, wenn wir loslassen und sagen, Jesus, ich lasse mich halt jetzt fallen. Ich weiß auch nicht, wie das ausgeht. Keine Ahnung. Aber es kann ja nur gut ausgehen letztendlich. Also die Ahnung habe ich schon im Herzen. Wenn ich ein Jesus-Mensch bin, dann habe ich diese Ahnung im Herzen. Es kann nur gut ausgehen, wenn ich mich auf die Kraft deiner Liebe, deiner Agabe-Liebe verlasse, die ausgegossen ist in mein Herz, ungefragt, wenn ich ein Jesus-Mensch bin, ist einfach wie ein Platzregen reingefallen. Ich muss gar nicht mal drum bitten, sondern mir bewusst werden, na, das ist ja voll da. Lass diese Liebe leben, Jesus, damit mein Leben tatsächlich das ist, dass ich einfach nur von den Wohltaten Gottes verkünde. Von den Wohltaten. Und da möge Gott uns dazu wirklich segnen, ihr Lieben. Ohne das geht's nicht. Aber ich darf ihn darum bitten, dass er es tut. Und dass wir nicht Menschen sind, die sich vom allgemeinen Motzen und vom allgemeinen bitteren und zornigen Reden anstecken lassen. Und ich bin ja selber so. Ich weiß ja, was das bedeutet. Oh. Und ich muss immer wieder dann oft sagen, ach Herr Jesus, lass doch deine Gnade regieren in meinem Herzen. Aber da muss ich loslassen, auch von meinem Zorn, von meiner Wut und meiner Bitterkeit. Und dann erlebe ich das plötzlich, wie er seine Gnade ausbreitet und mich vorwärts bringt. Amen. Wollen wir eine Zeit der Stille haben, so innerlich zu reflektieren, und dann möchte ich gern einladen, wenn jemand da ist und sagt, das wollte ich gern noch einem Herrn Jesus auch ihm Dank sagen, offen und laut dann, dass wir dann noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Die beginne ich kurz nach der Zeit der Stille und die beende ich dann auch, diese Gebetsgemeinschaft.